Wenn ich das einen ordentlichen Schluck genommen habe, dann fühlte ich mich doch wieder so richtig lebendig. Das ist natürlich die Frage, ist dieses Gottesgeschenk jetzt eigentlich das lebendige Wasser, das in der Bibel so erwähnt wird? Ihr erinnert euch wahrscheinlich, dass in der Losung für dieses Jahr auch das lebendige Wasser vorkam. Und zwar genau gesagt, ich kann es nicht lesen, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Dieses Zitat steht im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 21. Und wer sich ein bisschen auskennt, und unser Hauskreis hat das in diesem Jahr wunderbar durchgearbeitet, der weiß, naja, in der Offenbarung, da werden ja eigentlich nicht die Umstände und die Schöpfung beschrieben, wie sie jetzt täglich erleben. Da geht es dann ja schon um das neue Jerusalem, also um die Zustände, wenn Gottes Herrschaft einmal vollkommen sein wird. Und das lebendige Wasser, das entspringt in diesem Reich nicht so in netten kleinen Felsen, sondern in Kapitel 22 heißt es, das lebendige Wasser käme vom Thron Gottes und des Lammes, also von Jesus. Das heißt, das lebendige Wasser brauchen wir jetzt nicht wörtlich zu nehmen, das ist wahrscheinlich auch ein Symbol. Und ich bin der Meinung, es ist gar nicht mal Wasser, das lebendig ist. Wasser wissen wir alle, lebt nicht, und wenn es noch ein bisschen lebt, und das ist nicht schön. Ich denke, es geht um Wasser, das lebendig macht. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Da schreibt schon ein alter Prophet was drüber, nämlich Ezekiel im 47. Kapitel. Und genau wie in der Offenbarung, in Kapitel 22, bezeichnet er das Wasser als Strom. Und er fließt in diesem Fall nicht so vom Thron, aber vom Tempel. Also Ezekiel hatte eine Vision und dann sagt er, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Und ein paar Verse später heißt es, da sagte er zu mir, alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Alles ist eine ganze Menge. Bei Ezekiel, da lesen wir von Fischen im Wasser, die da wirklich reichlich rumschwimmen. Wir lesen von Bäumen, die im Wasser stehen und gedeihen. Wir lesen, dass das tote Meer, in das dieser Strom hineinfließt, geheilt wird, dass da auch wieder Leben möglich ist. Und wir lesen auch, dass die Menschen, die so entlang dieses Stromes wohnen, wirklich gesegnet werden, dass sie auch lebendig werden. Sie haben zum einen reines Wasser zu trinken. Und Antje, du wirst mir recht geben, das ist in Israel schon ein ziemliches Vorrecht, keine Selbstverständlichkeit. Diese Menschen haben von den Bäumen, die am Ufer des Stroms wachsen, Früchte. Und sie haben auch noch Blätter, die Heilung bringen. Das alles haben sie reichlich. Und ich bin mir ganz sicher, so wie Gott ist, diese Früchte und diese Blätter, die werden auch gut schmecken. Also lebendiges Wasser. Und dieser Strom, von dem Ezekiel schreibt, das war ja erstmal wirklich kein Symbol, das war Wasser. Und dass bei Gott das, was Leben spendet, manchmal einfach auch nur Wasser ist, das lesen wir auch im 4. Mose im Kapitel 20. Wenn ihr jetzt nicht alles lesen könnt, macht das nichts. Wir befinden uns jetzt also in der Wüste Zin, den Kindern Israels. Im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam, also die Schwester von Mose, starb dort, wurde dort begraben, und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind? Ja, nicht einmal Trinkwasser. Boah, das ist ein Problem. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Und stellt euch das einfach mal vor, das ist ein Felsen und er soll sein Wasser geben. Ich finde das schon ziemlich der Glaubensschritt. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser raus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Also mitten in dieser dürren, staubigen, unwirtlichen Wüste versorgt Gott sein Volk mit lebensnotwendigem Wasser. Und nicht nur mit ein bisschen, da steht mit viel Wasser. Nun wisst ihr, dass wir zum Leben nicht nur Wasser brauchen und Nahrung, sondern auch Beziehungen. Wir brauchen Menschen, die sich Zeit für uns nehmen, die uns auf Augenhöhe begegnen, die uns zuhören, Verständnis haben und, wenn es nötig ist, auch mal korrigieren. Wie so etwas aussehen kann, das lebt uns Jesus vor in seiner Begegnung mit der Frau im Jakobsbrunnen. Auch das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal in diesem Zusammenhang gehört. Lass uns nochmal gemeinsam durchgehen, oder den Aspekt von Beziehung. Da verließ er, also Jesus, Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Bitte gib mir zu trinken. Also Augenhöhe. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder einen Seil noch einen Eimer, entgegnete sie, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du uns besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte: Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und werde nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihm. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte: Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Ich denke, da wollen wir abbrechen. Denn es geht hier nicht um die vielen Aspekte, die da drinstecken, über Anbetung, Gottesbild und so etwas. Ich möchte euch einfach nochmal diese Begegnung vor Augen führen. Da ist diese Frau, die schämt sich so sehr, dass sie ganz allein in der größten Hitze zum Brunnen kommt. Und Jesus überwindet ihre Angst, ihre Vorbehalte gegenüber diesem fremden Mann, der ja auch noch einer feindlichen Volksgruppe angehört. Und sie überwindet ihre Angst, sie spricht ihn an. Und nicht nur das. Sie stellt ihm auch ein paar ziemlich kritische Fragen. Also, das ist doch mal ein Zeichen für eine Begegnung, die einfach gelingt. Und am Ende ist die Frau dann so lebendig, so begeistert, dass sie ins Dorf rennt und all ihren Nachbarinnen und Nachbarn davon erzählt. Das lebendige Wasser ist also ein Sinnbild für Beziehung. Beziehung untereinander und als wichtigstes die Beziehung zu Gott. Natürlich klingt das schon in der Geschichte an, die wir gerade gelesen haben. Aber dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, das wird uns auch im Ersten Testament verheißen, und zwar vom Propheten Jesaja in Kapitel 55. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu. Hört zu. Und esst Gutes. Und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu. Und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Ja, da steht es. Gott will Beziehung zu uns. Gott will uns etwas sagen. Er will, dass wir ihm zuhören. Gott will uns mit allem versorgen, was Körper und Seele brauchen. Er will unseren Lebenshunger stillen, bis wir wirklich richtig satt sind. Und zwar auf ewig. Und wenn ihr regelmäßig kommt, der weiß, für so eine Beziehung zwischen uns Menschen und dem heiligen Gott ist es wichtig, dass die ganzen Sünden, die wir auf uns geladen haben, weggewaschen werden. Und uns ist ja klar, okay, das ist das Blut Jesu, das reinigt uns von allen Sünden. Aber was mir jetzt bei der Vorbereitung dieser Predigt ganz neu aufgegangen ist, das steht schon im Ersten Testament. Genauer gesagt beim Propheten Sacharja, und zwar in Kapitel 13. An jenem Tag wird für die Nachkommen Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein, die sie von Sünde und Befleckung reinigt. In dem Zitat steht zwar Nachkommen Davids, aber ich denke, das ist einfach nur eine andere Bezeichnung für Gottes Volk, und ich denke, deshalb können wir diese Verheißung für uns auch in Anspruch nehmen. Das lebendige Wasser hat die Fähigkeit, unsere Sünden, unsere Unvollkommenheit einfach wegzuwaschen, sodass wir in Beziehung zu Gott eingehen können. Und schließlich ist das lebendige Wasser auch noch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Das steht zum Beispiel bei Johannes in Kapitel 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Fassen wir zusammen. Lebendiges Wasser ist Essen, Trinken, alles, was wir zum Leben brauchen. Lebendiges Wasser bewirkt Heilung. Lebendiges Wasser ermöglicht Beziehungen zu anderen Menschen. Lebendiges Wasser ist das, was unseren Lebenshunger stillt. Lebendiges Wasser ist auch unsere Beziehung zu Gott, die Befreiung von Sünden und schließlich der Heilige Geist. Eine wunderbare Sache, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, gut, wofür bekomme ich die? Na, nächste Folie. Da steht es, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und was mir als erstes ins Auge sprang, war das Wort umsonst. Das ist ja wie bei so einer Quelle, die ich auf einer Wanderung entdecke. Dass diese Quelle sprudelt, das hängt ja nicht von meiner Leistung ab. Ich muss jetzt auch keine komplizierten Rituale oder Regentänze absolvieren. Ich kann eigentlich auch gar nichts tun, um dieses Wasser irgendwie zu verdienen. Steht da auch niemand und prüft, ob ich vielleicht würdig sei, mich von dieser Quelle da zu bedienen. Und was natürlich auch schön ist, die Quelle ist zwar umsonst, aber es ist nicht wie im Supermarkt, es gibt keine Schlange, an die ich mich hinten anstellen muss. das ist jetzt vielleicht alles lustig, aber diese Quelle ist tatsächlich ein richtig gutes Bild. Die kann nämlich so schön, so munter, so erfrischend sprudeln, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie kann das klarste, kühlste, köstlichste Wasser hervorbringen, das es überhaupt gibt. Aber wenn ich achtlos dran vorbeilatsche, vielleicht noch irgendwo eine Laube und eine Brause in mich reinschütte, dann nützt mir diese Quelle gar nichts. Ich muss also hingehen, ich muss mich runterrollen oder hingehen. Und um dieses lebendige Wasser zu bekommen, muss ich mich an den wenden, der gesagt hat, ich will den Durstigen geben. Also an unseren reinigen Gott. Und ich muss mich vor ihm beugen. Ich muss echt zugeben, ich bin durstig. Ich kann noch so eine tolle Fassade aufrechterhalten, tief in mir drin, ich bin durstig. Egal was ich mache, dieser Durst kommt immer wieder. Aber ich weiß, dass du, Jesus, und nur du, meinen Durst für dich stellen kannst. Bitte lass mich von der Quelle dieses lebendigen Wassers trinken. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch im neuen Jahr immer wieder zu dieser Quelle gehen und uns von Jesus lebendiges Wasser schenken lassen. Amen.